Guten Tag, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir dürfen miteinander so Gemeinschaft feiern dürfen. Es freut mich ganz besonders, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Gewisse haben vielleicht sogar schon Übung drin. Ich möchte gerne mit einer Geschichte anfangen. Und zwar geht es darum, um ein Fach, das unterrichtet worden ist an einer Universität, und zwar Vogelkunde, Ornithologie. Jeder hat gewusst, das ist ein strenger Lehrer, der dort unterrichtet. Jeder hat aber auch gewusst, irgendwie muss man durch das Fach durchkommen, weil das ist Bestandteil gewesen von ganzen Haufen Studiengängen, wo irgendwie halt das Fach haben müssen besuchen und vor allem bestehen. Am ersten Tag ist dann der Dozent gekommen, der Professor, und hat natürlich gerade die Erwartungen schon mal richtig gut erfüllt, wo die Leute vor Angst schon hatten. Er hat den Tarif durchgegeben, hat gesagt, in 40 Tagen gibt es einen Test über alles und der wird Hauptbestandteil sein von der Schlussnote. Es ist jedem klar gewesen, man muss den bestehen, sonst wird es ungemütlich. Und so haben die Leute sich voll engagiert, sind dahinter gegangen, haben sich eingehängt, haben gelernt, Sachen gelesen, zusätzlich recherchiert, aufmerksam gewesen im Unterricht. Und dann ist der 40. Tag gekommen, die Prüfung. Die Schüler sind reingegangen in den Hörsaal, sind dort zu ihren Stühlen angesessen und haben vorne geschaut, die vorne ist auf einer Ablage, sind 5, man hat es erahnen können, Vogelkäfig gestanden, zugedeckt sind sie gewesen, man hat lediglich unten so ein Schlitz etwas hinschauen. Pünktlich mit dem Gong ist der Professor erschienen und hat dann auch gesagt, gut, also da vorne seht ihr, da 5 Käfig, das ist eure Prüfung. Unten seht ihr einen kleinen Schlitz, ihr seht alle, es sind Vögel, 5 bärli Füße seht ihr, anhand der Füße müsst ihr mir jetzt sagen, um welche Vögel es sich handelt. Ihr könnt euch jetzt natürlich vorstellen, dass da nicht alle ganz gleich begeistert gewesen sind und die Leute haben angefangen zu grübeln. Sie haben ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Und sie sind am Hirn gewesen, am Machen. Und irgendeinem hat es dann aufs Mal ausgehängt. Er hat gesagt, so, jetzt riecht es mir, ich habe genug, steht auf und geht führen. Und der Professor ist ganz verdutzt und sagt so, ja, was soll denn dann? Sagt er, ich gebe auf. Ich mag nicht mehr. Sie sind vermutlich der schlechteste Professor und ich weiss, ich werde mit dem, dass ich den Test nicht schreibe, vermutlich nicht bestehen. Aber das ist mir egal, das ist mir einfach zu blöd, so etwas. Legt das Blatt an und geht Richtung Ausgang. Bevor man beim Ausgang ist, ruft der Professor hinten rein und sagt, hey, Sie, sagen Sie mir noch Ihren Namen, wer Sie sind. Der Student überlegt kurz, dreht sich um, lupft die Hose bei und sagt, sagen Sie mir es doch. Ich weiss nicht, ob man deine und meine Identität kann an meinen Beinen sagen kann. Ob man sagen kann, wer du bist, wenn man deine Füße anschaut. Vermutlich eher nicht. Spannend ist aber, dass unser heutiger Text, den wir anschauen wollen, ganz viel mit Identität zu tun hat. Ganz viel damit zu tun hat, wer wir sind, wer wir können sein. Eine wunderbare himmlische Identität, die hier beschrieben wird. Und ich möchte euch gerne einladen, den Text zu lesen. Wir sind ja im 1. Petrusbrief unterwegs und ich möchte euch einladen, 1. Petrus Kapitel 2, ab dem Vers 4 bis Vers 10. Ich lese. Zu ihm, Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Bis dahin. Das Neue Testament kennt ganz einen Haufen Bilder, die sie braucht, um die Gemeinde von Jesus zu beschreiben. Bilder, die uns helfen sollen, zu verstehen, wie es dem funktioniert. Ein Bild, das wir sehen im Neuen Testament, ist das Bild von der Familie. Das heisst, wenn ich Jesus annehme als mein Herr und Heiland, bin ich eingegliedert in dieser Gottesfamilie. Bin ich Teil von dieser Gottesfamilie. Ein anderes Bild, das wir kennen, ist das Königreich. Da wird erzählt, dass Jesus der König ist in dem wunderbaren Reich und wir dürfen dabei sein. Ein anderes Bild, das zum Beispiel der Apostel Paulus braucht, ist das Bild von einem Körper. Er sagt, als Gemeinde sind wir wie so ein Körper. Alle, die mit Jesus unterwegs sind, sind irgendwo ein Bestandteil und will damit sagen, wir brauchen einander. Jeden ist wichtig. Heute Morgen, in unserem heutigen Text, geht es aber um ein anderes Bild. Der Petrus verwendet das Bild von einem Bau. Er sagt, da wird ein Gebäude hergestellt mit lebendigen Steinen. Ich habe versucht, das so darzustellen, mit einem Bachstein, der Leben bekommen hat. Da ist Leben drin. Petrus sagt, hey, da geht es um ein Konstrukt, das Gebäude, ein Bau, der mit lebendigen Steinen hergestellt wird. Und jetzt stellst du dir zu Recht vermutlich die Frage, ja, wie ist denn das möglich? Der Petrus sagt, wir sagen ja die lebendigen Steine. Also erstens will ich nicht unbedingt mit so einem Bachstein verglichen werden. Und zweitens habe ich das Problem ja, wie kann denn so ein Stein lebendig werden, oder? Und ich denke, das sind gute Fragen. Und wir werden versuchen, denen nachzugehen, ob der Petrus da einfach eine Fantasie gehabt hat oder ob da mehr dahinter ist. Der Petrus greift ein Bild auf, das uns helfen soll, zu verstehen, wie es im Königreich von Gott aussieht. Wie es in dem Plan von Gott aussieht, wie seine Gemeinde funktionieren soll. Er macht aber deutlich als erstes, dass es tote Steine gibt und lebendige Steine. Und der Text macht deutlich, wer in Kontakt gekommen ist mit Jesus Christus, der hat so Leben bekommen. Bei dem hat dürfen etwas lebendig werden. Vorne sind wir so nutzlose Steine gewesen. Sind wir irgendwo rumgelegen auf dieser Baustelle. Vielleicht sind wir sogar irgendwo im Einsatz gewesen, abgestellt neumet, vielleicht auch neumet schon halb gebraucht, aber irgendwie ohne ganz klaren Auftrag und Bestimmung. Wertlos rumgelegen. In der Begegnung mit Jesus ist Leben hineingekommen. Und er hat den Platz zugewiesen, wo wir sein sollen. Und darum sind wir lebendige Steine, weil Jesus in dieser Begegnung innen ist. Und er baut die Steine, also uns, auf zu einem Tempel. So, wie es für ihn passt. Das macht gerade nochmal eine andere Lektion, aber auch deutlich und auf, dass so ein Bau braucht ja ganz einen Haufen Steine. Dass ich nie alleine bin. Da hat es ganz einen Haufen andere Steine, die in diesem Mauerwerk sind. Jesus setzt jeden Stein dort hin. Und ich merke gerade in der Zeit, wie jetzt, in der Corona-Zeit, wo jeder so einzeln irgendwo unterwegs ist, wie gut, dass mir das tut, zu wissen, dass ich nicht ein einzelner Bachstein bin irgendwo, sondern dass ich in einer Mauer inne bin, mit ganzen Haufen anderen Bachsteinen. Ich bin nicht alleine. Wir dürfen einander haben. Wie wertvoll ist doch das? Eine weitere Lektion, die wir dürfen sehen in dem Bau, ist, Jesus teilt die Plätze zu. Er setzt die lebendigen Steine dort, wo er will, so wie er es für richtig empfindet. Das macht mir auch klar, keiner von uns ist austauschbar. Jesus hat dir deinen Platz zugewiesen. Jesus hat mir meinen Platz zugewiesen. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwo anders hinzuspienzeln, irgendwo anders hinzuschauen. Er hat einen Plan, einen perfekten Plan. Er weiß genau, warum er wer wo hinsetzt. Einige von uns sind vielleicht ganz oben in dieser Mauer, andere vielleicht ganz unten. Gewisse sieht man vielleicht nicht so. Gewisse sind vielleicht auf den ersten Blick wichtiger, andere weniger. Aber Gott ist der gute Architekt und er weiß ganz genau, wem er was zumutet. Und für mich resultiert in dieser Lektion eben nochmal ganz etwas anderes, was ich so wichtig finde für unser Miteinander. Wenn Jesus die Plätze zuweist, dann sollte auch kein Neid entstehen unter uns. Dann sollten auch nicht Gedanken aufkommen, wie, warum kann der da so gut und ich nicht? Warum darf der das und ich nicht? Warum hat der die Gabe und ich habe sie nicht? Das ist gar nicht so wichtig. Gott hat dir, Gott hat mir, jedem von uns seinen Platz zugewiesen. Die Frage ist, kann ich den Platz annehmen? Kannst du den Platz annehmen, wo Gott dir zugewiesen hat? In unserem Text hat es aber noch viel mehr drin. In unserem Text geht es noch um etwas, wo weitergeht. Und zwar redet er immer wieder die Rede von einem Eckstein. Er ist immer wieder die Rede von dem Eckstein Jesus. Jesus sagt der Eckstein. Es ist spannend, dass je nach Übersetzung ist da manchmal ein bisschen anders dreht. Manchmal heisst es lebendiger Stein, manchmal Eckstein, manchmal Grundstein. Es ist nicht immer ganz so gleich. Der Petrus greift da eine Lektion auf, ein Wort, das er nicht neu erfunden hat. Das ist etwas, was man im Psalm 118 zum Beispiel schon lesen könnte. Oder Jesaja können wir da auch finden. Der Eckstein, der verworfen wird. Oder Jesus selber im Matthäus-Evangelium kündigt es an. Er redet von sich, von dem Eckstein. Also das ist nichts Neues. Spannend ist aber, dass es ganzen Haufen Bedeutungen hat, die in dem Wort Eckstein liegen. Man will drei Bedeutungen ein bisschen auf den Grund gehen und versuchen zu verstehen, was das heisst für dich und für mich. Die erste Lektion ist, Jesus der Grundstein, Eckstein, der, wo man im Fundament hineinlegt. Ich habe es versucht, da mit einem Bild darzustellen. Der Eckstein, der, wo man als erstes legt, der, wo vielleicht manchmal im Fundament unten ist, wenn man ein bisschen oben dran baut, vielleicht nicht im Fundament, aber der ist der, wo die Ausrichtung ist. Das ist der Stein, den kannst du später nicht mehr einfach so wechseln. Den musst du dir gut überlegen, wie du den willst setzen. Der muss auch einiges tragen oder ertragen können. Also den muss man weise und gut wählen. Jüngste Ausgrabungen von der Archäologie haben an den Tag gebracht, wie genial und wichtig die Ecksteine gewesen sind. Man hat Eckstein gefunden aus der griechischen Welt, von diesen grossen Bauten, die damals gemacht haben. Eckstein, die Mass hatten von 21 mal 3,5 mal fast 4 Meter. Für die, die sich jetzt die Mass nicht so vorstellen können, nimm da von der RHB, also die roten, schönen, alten Locken, und jetzt nimmst du 1,5 mal die Länge von diesen Locken und den Rest von dem Mass und dann bist du ungefähr dort, was so ein Eckstein gross war. Ich glaube, das verdeutlicht ziemlich gut, wie weise man hat müssen den Eckstein wählen. Den hast du nicht mehr später einfach irgendwie so gerichtet und geschoben. Wenn wir jetzt das Bild übertragen auf Jesus Christus, er wird der Eckstein genannt, der Grundstein. Er ist der, der die Ausrichtung gibt von diesem Gebäude. Er ist der Eckstein, wo alles andere sich ausrichtet tut an ihm, wo alles andere darauf umgestellt wird. Er ist der, der auch treibt, er treibt, Türen treibt. Jesus ist der wichtige Grundstein im Fundament. Solange wir auf dem Stein bauen, ist es stabil. Das heisst nicht, dass es nicht schwer wird oder dass Komplikationen entstehen können im Bau. Nein, von denen haben wir immer wieder einmal. Aber solange wir auf den Stein bauen, wissen wir, dass es gut kommt. Jesus, Grundstein. Hast du den in deinem persönlichen Leben drin? Haben wir als Gemeinde den Eckstein drin? Oder bauen wir noch jemand anders? Der zweite Gedanke, der in diesem Wort drin steckt, Eckstein, könnte auch mit dem Schlussstein übersetzt werden. Wenn ihr so ein Viadukt nehmt, zuoberst oben, hat einen rot eingefärbt, hat so einen Stein, der da irgendwie zusammenhebt. Wenn du den wegnimmst, kreuzt sie sich zusammen. In den modernen Rundbauten sieht man das nicht mehr so. Aber wenn ihr so ein klassisches Viadukt raufschaut, oder sogar bei Türbögen manchmal, dann sieht man den Stein wunderschön. Der hebt das Zeug zusammen. Und da können wir jetzt auch auf Jesus wieder übertragen. Jesus ist der Stein, der oben eingesetzt wird, der zusammenhebt. Jesus ist der Stein, der die Festigkeit gibt, nicht nur unten, stabiles Fundament, sondern oben, dass es zusammenhebt. Haben wir den Schlussstein in unserem Leben, in unserer Mauer drin, als Gemeinde, aber auch als Einzelperson? Jeder von uns ist da gefragt. Wo hast du den Stein? Auf die Seite gelegt? Oder im Mauerbau innen? Es gibt noch einen dritten Begriff, den man da drin innen sehen kann. Und der hat mit Endzeit zu tun. Das heisst, mit dem Schluss der Zeit, wenn alles einmal fertig wird, sein. Ein eschatologischer Charakter. Und zwar geht es um den Stein, der ganz am Schluss aufgesetzt wird. Wenn du dir so eine Pyramide vorstellst und den obersten Spitz abtrennen würdest, das wäre eine komische Pyramide. Der letzte Stein wird nicht nur zuletzt draufgesetzt, sondern der gibt auch den Charakter und die Form vor von dieser Pyramide. Der macht es dann, dass es wie eine Pyramide aussieht. Und wir können jetzt das wieder übertragen auf Jesus Christus. Jesus ist der letzte Stein, der aufgesetzt wird. Jesus ist der letzte Stein, der die Form gibt. Jesus ist der letzte Stein, der den Bau abschließt. Und das passiert dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Stein aufgesetzt. Dann ist der Bau abgeschlossen. Unser Text sagt, dass der Stein extrem wertvoll ist. Dass der Stein einen unglaublichen Wert hat. Und dass er für die, die an ihn glauben, zur Ehre ist. Aber für andere ist der Stein ein Anstoß. Und das ist das Problem mit Jesus Christus. Jesus lässt nicht gleichgültig. Du kannst nicht gleichgültig bleiben in der Frage rund um Jesus. Entweder er wird dir kostbar, wichtig, zur Ehre oder ein Ärgernis, ein Stein vom Anstoß. Gleichgültig gibt es nicht. Jesus möchte gern in deinem und meinem Leben so einen Prüfstein sein, so einen Eckstein sein. Er möchte gern der sein, wo wir unser Leben immer wieder nach ihm ausrichten. Wo wir uns immer wieder an ihm prüfen, unsere Wege überprüfen. Wo sind wir dran? Jesus möchte gern der Eckstein sein in deinem Leben, der kostbare und nicht der, der anstößt. Was ist Jesus für dich? Wir werden uns jetzt aber noch ein bisschen mit der Frage von der Identität auseinandersetzen. Weil am Anfang, bevor wir den Text gelesen haben, haben wir es davon gehabt, dass es da um eine himmlische Identität geht. Und ich glaube ganz fest, dass jeder Mensch eine Identität braucht. Ich glaube aber auch, dass das viel mehr ist als ein Schweizer Pass oder eine Geburtsurkunde, die du bekommst, wenn du auf die Welt kommst. Das ist viel mehr als das. Der Petrus beschreibt immer wieder durch den Brief durch, fast in jedem Kapitel kommt das Thema vor, die Hoffnung, die wir dürfen haben auf eine lebendige Ewigkeit, auf eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus, auf eine himmlische Identität. Der Petrus weist immer darauf hin und er sagt, hey, lass mal, die Identität, die ist so genial. Tracht nach der richtig aus. Es ist einfach so, dass die Identität nur dann überkommst, wenn du in Kontakt kommst mit dem Jesus. Jesus will sie dir schenken. Oder um nochmal auf das Mauerwerk zurückzukommen. Bevor du nicht mit Jesus in Kontakt gekommen bist, bevor du nicht Jesus als dein Herr und Heiland angenommen hast, bist du ein toter Stein. Nur in Kontakt mit ihm wirst du zu einem lebendigen Stein. Er hat die Möglichkeit, dich zu transformieren. Sicherlich, unsere Steine sind nicht so perfekt wie ein Ziegelstein. Da hat es Ecken und Kanten. Aber weil Gott der Architekt ist von dem Mauerwerk, weil Gott der Architekt ist von dem riesigen Gebäude, von dieser ganzen Bausache, kommt es gut, kommt es perfekt. Er weiß ganz genau, wo jeder Stein hingehört. Mit seinen Ecken und seinen Kanten. Was wir hingegen müssen lernen müssen, und da merke ich immer wieder, da haben wir schwer zu beissen dran. Also mindestens ich. Anzunehmen den Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Anzunehmen, dass Gott mich an dem Platz haben will und nicht irgendein anderer. Das ist nicht so einfach. Und vielleicht, weil wir ja eben nicht so perfekte Steine sind, heisst denn das, dass etwa eine Ecke, etwa eine Kante, eine Spitze vielleicht noch mal weg, damit wir reinpassen. Oder anders gesagt, vielleicht müssen gewisse Eigenschaften, Charakterzüge von mir noch verändert werden durch Gott, damit ich reinpasse. Lohne ich mich verändern von ihm? Lohst du dich verändern von ihm? Jeder Stein in dem Tempel, in dem Bauwerk ist wertvoll, ist auserwählt von Gott. Was ich ganz speziell genial finde da drinnen ist, seit 2000 Jahren baut Gott an dem Mauerwerk. Und es hat immer noch Platz. Du hast noch Platz da drinnen, ich habe noch Platz da drinnen, wenn wir lebendige Steine geworden sind. Es ist noch nicht fertig. Der Schlussstein ist noch nicht gekommen. Es hat noch Platz für dich und mich. Wir werden mir doch staunen eines Tages in der Ewigkeit, wenn wir das geniale Bauwerk dürfen anschauen, das Gott dort gebaut hat. Ich glaube aber auch, dass mit dieser Identität eine Verantwortung verbunden ist. Der Bibeltext zeigt uns, dass wir Tugenden von Jesus leben sollen. Das heisst eigentlich nichts anderes, als dass wir einen Lebensstil führen sollen, wo Jesus verherrlicht. Das ist eigentlich das Thema, das wir letztes Mal angeschaut haben. Einen Charakter, einen Lebensstil zu haben, in heiligem Wandel unterwegs zu sein. Und das wiederum hat dann wieder etwas anderes, was nach sich ruft. Nämlich, dass ich den Stein, der links und rechts von mir ist, kann annehmen. Vielleicht ist er unbequem, der Stein. Vielleicht ist er sogar nicht einmal schön in meinen Augen. Vielleicht ist er sogar falsch eingesetzt. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll. Und ich glaube, Jesus wird uns da drinnen herausfordern, zu sagen, hey, habt Achtung voreinander. Oder wie Jesus sagt, jeder soll den anderen höher achten als sich selber. Wie wäre doch das schön, wenn wir könnten miteinander unterwegs sein in einer Haltung der Wertschätzung. Uns freuen an dem Platz, wo der andere hat. Statt stinkig sein. Oder vielleicht sogar denken, ich wäre lieber dort als er. Ich würde besser dort passen als sie. Wertschätzung und Achtung, das hätte Jesus gern von uns lebendigen Steinen. Aber was hat jetzt das alles mit dieser Identität, mit dem himmlischen, dieser himmlischen Identität, mit dem Eckstein, was hat das mit Karfreitag und Ostern zu tun? Und ich glaube, die Frage ist berechtigt. Warum nehme ich den Text, statt den bekannten Ostertext einfach zu wählen? Ich glaube, unser Text hat ganz, ganz viel mit Ostern zu tun. Unser Text hat so einen Haufen mit Karfreitag und Osterbotschaft zu tun, dass es, glaube ich, ganz ein guter Text ist, auch für die Zeit, für die Tage. Und ich will es vielleicht versuchen zu erklären, vielleicht sieht man es nicht gerade sofort. die Botschaft von Ostern, hey, Jesus ist an Karfreitag gestorben, Ostern auferstanden. In unserem Abschnitt sagt der Petrus ganz klar, Jesus ist der Eckstein, der verworfen worden ist. Und ich frage dich, ist denn da nicht genau das, was passiert ist an Karfreitag? Ist denn nicht genau das, was die Juden und die Römer gemacht haben an Karfreitag? Jesus hat fürchterliche Qualen müssen durchleiden. Jesus hat am Kreuz müssen sterben. Jesus ist verspottet worden. Er hat da ja alles gewusst und trotzdem glaube ich, wenn man so etwas durchschreiten muss, ist es nochmal ganz etwas anderes. Der Juden ist Jesus ein Anstoß gewesen. Der Juden ist Jesus der Eckstein ein Anstoß gewesen. Und sie haben ihn verworfen und darum haben sie ihn hingerichtet. In der Hoffnung, dass wenn man ihn hinrichtet, ist der Anstoß weg. Dann ist es vorbei, das Ärgernis. Sie haben ihn umgebracht. Oder wie der Petrus sagt, der Stein ist von den Bauleuten verworfen worden. Und ich glaube, das ist doch die Botschaft von Karfreitag. Jesus ist hingerichtet worden. Der wunderbare Eckstein, der wäre ja eigentlich schon vorher gewesen, ist verworfen worden. Aber wie bin ich froh, dass die Geschichte nicht an Karfreitag endet, sondern weitergeht in Ostermorgen rein. Und dass wir dürfen wissen, es gibt eine frohe Botschaft von Ostern. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Jesus ist nicht bei den Toten. Der Engel sagt sie ja, was sucht er denn der Lebendige bei den Toten? Jesus ist auferstanden. Die Juden haben zwar gehofft, wir bringen ihn um, dann ist Ruhe. Bei den Menschen ein Anstoß. Aber Gott hat den Eckstein auserwählt. Für ihn ist er kostbar und er hat ihn als Grundstein gesetzt. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Das Grab ist leer. Das jüdische und das römische Regime haben wollen Jesus beseitigen. Aber es hat nicht funktioniert. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und zum Grundstein, zum kostbaren Grundstein auserwählt. Und darum dürfen wir Ostern feiern. Weil es den wunderbaren Grundstein gibt, weil es eine Hoffnung gibt für dich und für mich. Jesus will gern dein Grundstein sein. Er will dir eine himmlische Identität schenken. Er möchte mit dir eine Beziehung haben. Er möchte dir in deinem Leben einen tiefen, bedeutungsvollen Sinn geben. Jesus will nicht, dass du wie ein toter Stein irgendwo auf dieser Baustelle rumliegst. Dass du wie ein nicht gebrauchter Stein einfach so wertlos rum bist. Sinnlos vielleicht auch. Nicht wertgeschätzt. Bedeutungslos. In seinen Augen bist du wertvoll. In seinen Augen bist du kostbar. Er hat Freude an dir. Und darum hat er auch einen genialen Plan vor mit dir. Er hat ein Plätzchen für dich in dieser Baustelle, in diesem Mauerwerk, wo nur für dich reserviert ist. Und er will dir da gern schenken. Er will dir helfen, deine Identität zu entdecken in ihm. Weil ich nur glaube, in ihm wirst du deine Identität finden. Du bist nicht ein Produkt von Zufall, eine Laune von der Natur, irgendwie einfach so entstanden, in der Evolutionskette, eine Stufe über den Kakerlaken oder so. Nein, du bist kostbar in Gottes Augen. Du bist wertvoll für Jesus. Und darum ist er am Kreuz gestorben für dich. Damit du kannst himmlische Identität haben. Darum hat er das auf sich genommen. Ich will die Predigt, die Gedanken an dieser Stelle beenden mit ein paar Fragen. Ich will dir einfach ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Mit in die Tage rein über Ostern, in die kommenden Wochen. Prüf sie. Prüf sie von Jesus. Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Stein vom Anstoß oder ist er ein Ehrenstein, ein kostbarer Stein für dich? Kennst du den Jesus überhaupt persönlich? Hat er dich schon dürfen in einen lebendigen Stein transformieren? Weißt du, was es heisst, die Beziehung zu sein mit ihm? Weißt du, was es heisst, Kontakt zu pflegen mit ihm? Wer ist dein Eckstein in deinem Mauerwerk? Auf wer oder was baust du auf? Wem vertraust du deine Mauer an? Oder mir als Gemeinde? Wem vertrauen wir? Auf welchen Stein bauen wir? Jesus hat dich vielleicht schon in einen lebendigen Stein dürfen transformieren. Darf er dich jetzt auch dort brauchen, wo er will? Lässt du dich von ihm brauchen, einsetzen? An einem Platz, wo er für dich vorgesehen hat und nicht der, wo du vielleicht lieber hättest? Wie lebe ich, wie lebst du mit dieser Identität, die Gott dir geschenkt hat? Zeugt mein Unterwegssein, mein Charakter, mein Lebensstil von dieser Beziehung, die ich haben darf, mit dem wunderbaren Jesus? Vertraue ich, dass der Platz, wo Gott mich hingestellt hat, genau der richtige ist? Oder bin ich eifersüchtig auf andere und habe Mühe, meinen Platz zu akzeptieren? Hast du deinen Platz denn überhaupt schon gefunden, wo Gott dir zugewiesen hat? Ich wünsche dir in den kommenden Tagen, über die Ostertage hinein, dass Jesus dir in diesen Fragen ganz neu begegnen darf. Und ich wünsche dir, dass er dir nicht Mut zum Stein vom Anstoß und Ärgernis werden, sondern dass er dir darf zum Segen werden, zum Eckstein in deinem Fundament, zum Schlussstein in dem Mauerwerk. Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und danke, dass wir dürfen, gerade jetzt über Karfreitag und Ostern, ganz fest daran denken, was du gemacht hast für jedes von uns. Du bist bereit gewesen, ans Kreuz dich zu nageln lassen. Du bist verworfen worden von deinem eigenen Volk. Du bist verachtet worden von denen, die du eigentlich gern hast. Du bist verraten worden von denen, die du gern hast. Von denen, die mit dir unterwegs gewesen sind. Und trotzdem hast du die Menschen so gern gehabt, dass du bereit bist, den Preis zu zahlen. Danke aber auch, dass der Tod nicht mächtig genug war und dich heben konnte, sondern das Grab leer ist. Dass wir die wunderbare Hoffnung dürfen haben, du bist auferstanden. Und dass wir darum dürfen die wunderbare Botschaft haben, Jesus lebt. Es gibt eine himmlische Hoffnung. Es gibt eine Ewigkeit bei dir. Es gibt die Möglichkeit, aus unserem sündigen Dasein zu entfliehen, wenn wir in eine Beziehung mit dir dürfen kommen. Und ich möchte dich ganz fest darum bitten, dass du uns gerade in diesen Tagen einfach wieder neu bewusst werden lässt, wer du bist, was für einen wunderbaren Eckstein du willst sein in unserem Leben. Und hilf uns auch anzupassen und zu korrigieren, wo wir im Falsch sind, wo wir nicht recht haben, wo wir daneben sind. Danke dürfen wir mit dir rechnen. Danke willst du uns helfen. Du weißt, was jedes von uns dran ist. Und ich will dir Danke sagen für die wunderbare Hoffnung, für die frohe Botschaft, das Grab ist leer. Du bist ein wunderbarer Gott. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch allen, ich wünsche dir eine gesegnete Ostern und vor allem eine wunderbare himmlische Hoffnung und dass du sie entdecken darfst.